Mal klappt das super und man ist viel schneller fertig. Und mal merkt man, oh Mann, da habe ich mich ja richtig in was reingeritten. Das kriege ich nie fertig.
Was natürlich gut an der Methode ist, na, dass man auch relativ häufig Feedback macht. Na, eine Geschichte, die sie erwähnt hatte, war ja irgendwie morgendliches Zusammenkommen, wo jeder dann auch erwähnt, was für Probleme anliegen und ähnliches. Na, das, na, da muss man natürlich auch eine Bereitschaft haben, sowas immer direkt offen zu legen und nicht zu sagen, so, ja, das muss ich mir jetzt nochmal richtig reinziehen oder so. Gleichzeitig hat das natürlich den Nachteil, dass du dann auch immer zur gleichen Zeit mit den anderen in der Firma sein musst. Also mit Gleitzeit wird es dann schon ein bisschen schwieriger.
Nee, das stimmt. Und was ich auch ganz spannend an der ganzen Sache fand, war ja irgendwie sozusagen, dass es nicht so wie im Klassischen, man sitzt erstmal ein halbes Jahr irgendwie so ein Pflichtenheft zu erstellen und jede Seite guckt nach ihren Interessen. Das heißt, irgendwie die Programmierfirma versucht möglichst nicht tausend Kleinigkeiten drin zu haben, wo sie wissen, da können wir uns verzetteln, sondern mehr so eine grobe Richtung. Der Auftraggeber möchte möglichst viel genau spezifizieren, damit es nachher nicht heißt, das haben wir nicht drin. Dass bei agiler Programmierung sozusagen die Idee ist, sehr schnell erstmal lauffähigen Code hinzukriegen, der zwar ganz wenig kann, aber mit dem man dann zusammen mit dem Kunden durch regelmäßige Meetings das immer weiter verfeinert, immer kurz, also so wirklich kleine Tagesaufgaben stellt. Sie hatte dann, wir hatten das Beispiel mit so einem Web-Editor, also so ein Editor, der in der Webseite, dass man halt erstmal nur bold und kursiv macht und dann in den nächsten Tag ist die Aufgabe, das zu erweitern und diese kleinen Sachen aber immer auch dann möglichst schnell abnehmen lässt und sagt, so ist das in Ordnung, um darauf aufbauend weiterzuarbeiten. Erfordert natürlich auch vom Auftraggeber viel Zeit, muss man im Endeffekt sagen, ne? Weil der natürlich, also viel Zeit in dem Sinne,
Weil der regelmäßig na, Feedback geben muss.
ja, man muss sich dann häufig treffen und oft irgendwie sozusagen Abnahmen machen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass also das sind schon bestimmt Elemente, die sehr sinnvoll sind. Also kann man schon
Ich würde es
nachvollziehen.
auch gerne mal na, in Action sehen, also in der Firma.
Und ich habe das ja in meinem alten Job ja auch ganz gerne immer gemacht, aber dieses Pair-Programming, aber eigentlich immer nur, und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich mir nicht so sicher bin, und zwar mit Nerd 5, haben wir ganz gerne immer, wenn es sehr knifflig wurde, dann macht das Spaß, zu zweit an Sachen zu sitzen. Wenn man erstmal so nicht die Idee hat, wie man es genau macht, oder ganz klassisch, man hat so einen Bug oder man weiß erstmal gar nicht, warum funktioniert das nicht, wie es nicht funktioniert, obwohl es laut Doku so funktionieren soll, wenn man da so zweit dran sitzt und rumknobelt. Weil dann kommt mal so, weil man, das ist ja wie bei jeder Sache, manchmal rennt man so in eine Sackgasse rein und hat sich dann so festgetreten und ja, und dann sieht man einfach eigentlich schon überhaupt nicht mehr die Lösung, obwohl die direkt ziemlich nah liegt. Und andererseits gibt es natürlich auch viel stumpfes Zeug, was man macht. Und irgendwie denke ich, da kann man auch einfach mal alleine dann voranschreiten und muss nicht immer zu zweit da sitzen.
Also eine Methode, die wohl, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, auch zum agilen Programmieren gehört, sind Code-Sprints. Also
Ja, das hatten wir da auch in der Sendung.
wo man zusammenkommt, um nochmal so für eine Teilaufgabe sich mal jetzt na so ja, Gas gibt. Na, ich habe das jetzt beobachtet bei mehreren Open-Software-Projekten, wo die Leute auch verteilt na, sind, über das Land oder über die Welt, wo die dann extra zusammenkommen, um mal eine Aufgabe richtig anzugehen. Und das übers Wochenende oder ähnliches. Und da scheint wohl zunehmend beliebt zu sein.
Ja, das gerade da gibt es ja schon seit mehreren Jahren und die bringen ja immer ganz gute Schübe, ne? Wenn die sich für ein paar Tage irgendwo an irgendeinem Veranstaltungsort treffen und dann einfach drei Tage lang durchcoden. Und auch gar nicht nur das Coden, sondern ich glaube, da ist auch, wie zum Beispiel auch ganz sinnvoll, ist einfach diese Spezifikation klären, ne? Also zu sagen, was wollen wir da machen? Weil das natürlich wahrscheinlich viel schneller, also aus Erfahrung würde ich jetzt mal sagen, schneller geht, wenn die ganzen Leute an einem Tisch sitzen, als wenn man das zum Beispiel mit Mail macht. Weil das dauert ja da doch immer verzögert, da muss man es lesen, da muss man es sehr genau definieren, was man da wieder zurückschreibt und
Da
so.
gibt es nicht so viel Kommunikationsoverhead dann. Ja.
Genau, das war die agile Software. Ich fand das eine sehr interessante Sendung, war mal, mal einfach wirklich aus dem praktischen Leben mal jemand da zu haben, der einfach mal erzählt, wie das läuft, wie sie das umsetzen. Und auch offen und ehrlich, das fand ich auch ganz gut, auch mit so bestimmten Problemen umgingen. Das war jetzt also nicht nur alles schön geredet, sondern schon auch gesagt, wo auch manchmal sozusagen irgendwie Ärger sich anstaut oder was dann vom Programmierer verlangt wird, damit das überhaupt funktioniert.
In der gleichen Sendung im Mai diesen Jahres hatten wir noch über den Debian OpenSSL GAU gesprochen, der da gerade frisch aufgetreten war und wo es noch einige Verwirrung drüber gab. Aber ja.
Ich fand den total spannend, gerade vor allen Dingen, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Also das Ganze war ja da. Und der erste Fokus, also im Endeffekt ging es darum, dass ein Debian-Programmierer eine Änderung gemacht hat und missgebaut hat und den Zufallsgenerator sehr leicht vorhersagbar irgendwie modifiziert hatte. Also gar nicht bewusst, aber im Endeffekt hatte der so wenig Informationsquellen, um seine Zufallszahlen zu generieren, dass man doch sehr leicht dann wusste, irgendwie mathematisch ausrechnen konnte, wie die Zahlenreihe ist. Und darauf basierend war sozusagen das Problem, dass die Schlüsselerstellung oder die Zertifikaterstellung nicht mehr sicher war. Und ich fand das ganz interessant, weil ich erinnere mich noch ganz genau, wir haben da relativ viel lang drüber geredet, was das konkrete Problem jetzt ist, dass nämlich sozusagen leicht viele Kommunikationswege im Internet dadurch nicht mehr sicher sind, wenn nicht schnell die Zertifikate ausgetauscht werden. Und was ich total spannend fand, war eigentlich, wenn man so die Wochen danach noch merkte, als so dann dieser erste Ablauf, jetzt haben alle Leute ihre Zertifikate ausgetauscht, was für Wellen das eigentlich noch weiter schlägt. Ne? Dass zum Beispiel...
Das ging noch Wochen, Monate lang.
Genau, und dann war es erst nur Debian. Dann stellte sich raus, oh, es ist ja nicht nur Debian, sondern, also wenn Ubuntu. Jemand zum Ubuntu, dann kann es auch sein, dass er auf System A seine Zertifikate erstellt hat, aber das läuft auf kein Debian-basiertes System, dass er dann trotzdem anfällig ist. Und eine andere Sache war, dass ja diese ganzen Zertifikate, wenn die nicht ordentlich sozusagen in der Certification Revocation List sind, also wenn die nicht sozusagen die keine Möglichkeit ist, dass du die online zurückrufen kannst, dass der Browser sagt, das ist nicht mehr gültig, sind die ja auch jetzt immer noch anfällig für die Man-in-the-Middle-Attacke, weil ich kann natürlich offline wunderbar mir den passenden Schlüssel dazu berechnen und mich da hinein und habe ein gültiges Zertifikat von der Firma sozusagen, wenn die nicht gesagt hat, das zieht sie zurück. Also es ist eigentlich jetzt immer noch das Problem da, wenn man diese ganze Infrastruktur nicht ordentlich baut. Und das fand ich echt interessant, weil es das so...
Ja, das ist nochmal klar geworden, dass diese ganzen Certificate-Revocation-Lists überhaupt nicht funktionieren.
Genau, und basierend darauf sind ja jetzt auch sozusagen andere Sachen wieder ein bisschen mehr gepusht worden, so Online-Abfragen. Aber insgesamt zeigt es einfach ganz gut, dass diese ganze Public-Key-Infrastruktur, dass das noch ein ganz großes Versuchsfeld ist, gerade in so einem großen Maßstab. Und wenn man überlegt, dass man jetzt so Projekte hat wie die Gesundheitskarte, die ja primär auf sowas aufbaut, also das ist sozusagen das Fundament, wie das funktionieren soll, dann ist es schon erschreckend eigentlich, dass wir da solche Systeme irgendwie in Zukunft haben werden.
Wo man noch nicht mal...
Ah ja, wo man einfach keine Erfahrungswerte hat, wo man merkt einfach, wenn da mal was in gewissen Sachen falsch läuft, wo man noch gar nicht abschätzen kann, was das eigentlich für Seiteneffekte hat. Ne? Deswegen, also das ist schon so, naja, und für Debian war es natürlich in dem Sinne ein Riesenfiasko, weil Debian ja eigentlich immer, bis jetzt konnte man immer ganz gut trumpfen und sagen, Debian ist ein sichere Distribution und dann den Mythos hat man jetzt auch mal erledigt. Also Fehler passieren überall. Weiß man zwar, aber jetzt hat man es mal wieder ein gutes Beispiel.
Ja. Wichtig ist ja aber auch eher, dass man mit solchen Fehlern richtig umgeht.
Genau, weil da war ja am Anfang auch, als es bekannt wurde, ging ja erstmal der Battle los, war es jetzt Debian oder waren es die OpenSSL-Entwickler? Wer ist denn eigentlich schuld, dass das so ist?
Ja, die haben da so ein bisschen die schwarzen Peter
immer hin und her geschoben.
Ja. Ja, das war die Mai-Sendung. Im Juni haben wir dann DatenGAU Telekom gehabt. Da muss man ja mittlerweile sagen, welcher DatenGAU von der Telekom? Die haben so viele DatenGAUs dieses Jahr gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viel waren es? 5 oder so? Da kommen wir ja mit dem Zählen gar nicht mehr mit.
Ja, und der arme Herr Sommer nicht mit den Entschuldigungsschreiben?
DatenGAU Lufthansa, DatenGAU Deutsche Bahn, also DatenGAU-mäßig waren wir dies Jahr in Deutschland ganz, ganz weit vorne. Vielleicht sogar Weltmeister. Müssen es halt noch exportieren können. weiß nicht, müssen wir dazu noch irgendwie was sagen? Na, zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, so gibt einem dieser ganze Mist eigentlich eine Möglichkeit, irgendwie die Verträge zu kündigen? Was weiß ich, wenn ich jetzt T-Mobile-Kunde bin, na, kann ich sagen, so ja, ich muss doch jetzt hier wenigstens mal ein Sonderkündigungsrecht haben, oder?
So, oder zumindest, ob du einfach so leicht ohne Kosten eine neue Telefonnummer oder so kriegen kannst, weil es waren ja zum Beispiel ganz viele Mobiltelefone bei dem einen DatenGAU ja irgendwie betroffen. Mhm. Ne? Also auch viele, die sozusagen nirgendwo publiziert wurden und plötzlich. Ich meine, insgesamt fand ich, dieses Jahr waren viele DatenGAUs in Deutschland. Ich erinnere mich, letztes Jahr waren die Engländer ein bisschen am Suffern.
Das war doch dieses Jahr auch.
Ja, aber das ging schon letztes Jahr ordentlich los, dass die immer irgendwelche Festplattenrechner, USB-Sticks verloren haben. Mhm. Aber im Endeffekt, das ist einfach wahrscheinlich global, ne? Wenn Menschen mit Daten arbeiten und Daten werden angesammelt, dann ist es eine Frage der Zeit, wenn einfach irgendwelche. Ich weiß nicht, gibt es da eigentlich eine gute Seite, die sowas mal sammelt? Weil ich meine, es ist so viel und das ist ja auch so ein klassisches Q-Problem. Man kriegt das eine Thema mit, denkt so, das kann ja wohl nicht angehen. Und nächsten Tag kriegt man schon wieder das nächste Thema. Und dann rutschen diese ganzen alten Sachen wieder raus. Und eigentlich wäre es immer schön, so eine aufbereitete Seite, was eigentlich permanent an Datenleaks existieren. Ja. Weil es sind ja auch immer wieder Krankenhäuser da, die Patientenakten reinstellen. Und Polizei warten wir ja auch schon, die irgendwelche Akten auch ins Internet gestellt haben.
Also auf Anhieb wüsste ich nichts.
07. Das machst du mal, ne?
Ja, das mache ich mal. Das ziehe ich morgen mal ganz groß auf. Und ja, wo soll ich die Daten hernehmen? Denke ich mir was aus.
Die leaken wir irgendwo.
Ja, ansonsten war das natürlich eine schöne Vorbereitung für die Freiheit statt Angst-Demo, weil da wurden vielleicht auch noch mal ein paar Leute mobilisiert, dahin zu gehen. Oder, nee, das war im Juni.
Im Oktober war ja auch nochmal eine, ne? Der war die in Hamburg?
Achso, das war die in Hamburg. Da erinnere ich mich noch, wie wir an dem Telekom-Laden in der Mönckebergstraße vorbeigegangen sind und denen die na, Mittelfinger gezeigt haben. Aber die standen alle außen und haben den Laden beschützt.
Ihr kriegt keine Daten von uns.
Wir wollen eure Daten, haben sie gesagt. Ja, ansonsten Ethik bei Sysadmins, weiß ich gar nicht mehr, was wir da
besprochen. Ich glaube, da ging es irgendwie,
dass man nett zur Chefsekretärin sein soll.
Ja, und ich glaube, es ging einfach auch um Daten, ein Bewusstsein, dass man, also dass da einfach so Admins gar nicht, also gar nicht böswillig, aber wenn zum Beispiel so Logdateien durchforsten, um was zu finden, da kann man ja auch manchmal auf Sachen stoßen, die will man gar nicht wissen.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, so das war das
so sozusagen. So, in die Richtung ging das. Ja, und dann diese Root-DNS-Server L, da war die Geschichte, dass sich... Der
abgeschaltet wurde, oder? Ne? Umgezogen,
der hatte eine neue IP-Adresse. Und na, das war auch so eine grundsätzliche Infrastrukturgeschichte, dass in vielen Betriebssystemen, Unix-artig, ich weiß gar nicht, wie Windows das macht, halt die obersten in der Hierarchie DNS-Server alle hart verkodet sind.
Müssen sie ja auch, ne? Weil du musst ja den Startpunkt, den du anfragst, stimmt, musst du ja,
ist weißt ja
du
kein, ja nicht. Ist ja, ja kein Peer-to-Peer-System, sondern
hierarchisches. Ich glaube, es gibt System. Keine Windows-Systeme auf so hoher Ebene, die direkt Root-Server anfragen, deswegen haben die da nicht das
Problem. Jeder.
Nein,
Server.
Nein, also was weiß ich,
Desktop-Rechner.
Nein, der fragt ja nicht den Root-Server an in der Regel. Also wenn du zum Beispiel deinen DSL-Provider, da fragst du von deinem DSL-Provider und der fragt für dich stellvertretend, ja, wann in der Regel. Also
wenn du im Internet einen Windows-Server hast?
Kommt auf allem, was du halt einträgst in deiner Resolve-Conf-Datei, ob du und wie du deinen DNS, also wenn du einen eigenen DNS-Server hast, ob der zum Beispiel stellvertretend die weiteren Anfragen macht oder ob das der Client einfach macht, ob der den einfach weiterleitet. Da gibt es ja verschiedene Methodiken. Genau, und das war ja irgendwie, ich kriege es aber gar nicht mehr zusammen, was, also es war ja nicht nur die Infrastruktur, sondern das war ja auch wieder aus der Sicherheitssicht auch wieder ein Problem, weil wenn man sich dann sozusagen die IP, die war glaube ich nicht frei verfügbar, aber dennoch gab es da was.
Ja, da gab es einen Server, na jemand hatte im Grunde diese alte IP-Adresse nur zur Verfügung gestellt und irgendwann die Administration von den Root-Servern, die ihn halt umgezogen. Nur der alte bekommt natürlich von den ganzen Systemen, von den installierten Systemen noch die Anfragen. Okay. Und kann auch gerne mal dann drauf antworten, aber nicht das Richtige. Das heißt, man kriegt dann plötzlich eine Anfrage oder macht eine Anfrage an Google, fragt zufällig diesen Server und landet dann bei einem nach Google aussehenden Server, den man Sachen fragt, die vielleicht...
Ja, und der kann ja dann auch wieder dich wieder woanders hinlenken.
Im Grunde kann man dann in ein privates Internet landen, wo nur Fake-Server dastehen. Naja, gut, die Sache wurde auch nicht so richtig aufgelöst, außer dass es da ein Problem gibt. Das ist genau das gleiche wie mit den Cert-Revocation-Lists. Dass Vertrauen eine ganz wichtige Angelegenheit im Internet ist. Und dass DNS ein ganz wichtiger Punkt da ist und Zertifikat auch.
Genau, da kam ja auch später des Jahres nochmal so ein kleiner Medienhype von Herrn Kaminski ausgelöst.
Gut, aber da ging es nicht um diese Geschichte.
Nee, aber das war jetzt, kommen nur auf DNS, das war ja auch so eine Sache. Und diese beiden zusammen, also ich meine, ist ja jetzt sozusagen so ein bisschen die Rettung ist ja DNSSEC. Wobei man da auch sagt, dann haben wir wieder diese Infrastruktur über Public Keys, wo man nicht wirklich abschätzen kann, in so einer Dimension wie das ganze Internet, über den Public Keys die DNS-Abfragen zu sichern, ob es da nicht irgendwie, ob das nicht genauso dann irgendwann sehr leicht zusammenstürzen kann, wenn einfach an bestimmten Stellen was nicht läuft. So, ihr hört immer noch den Nerd Alert. Um das Ganze zu verarbeiten, was wir hier im Schnelldurchlauf machen. Wenn ihr Sachen interessant findet, aber nicht versteht, ihr könnt alle diese Sendungen über die Weihnachtstage in Ruhe zu Hause anhören. Ihr findet sie auf www.nerdalert.de. C'est bien connu, tous les Bretons sont des alcooliques. C'est inscrit dans leur gène, nos Arabes, qu'ils seront dealers de hache. Bah ouais. Les Corses sont tous des poseurs de pain, de plastique. Évidemment, non, je l'ai pas inventé ce matin. Cela, je l'affirme en m'appuyant sur les travaux sérieux des supporters du Paris Saint-Germain. Ils sont... Je m'appelle Jean-François. Je suis un peu d'escroc. Dis-moi Jean-François.
Y'a pas de chorégraphie, juste garder une manip pour un petit verre d'eau de vie. pratique de Warzaz à ta Guérande. La bourrée des trappeurs, en fait, elle est nickel, parce que c'est une bourrée carrément universelle. D'ailleurs, j'ai lu mon gars dans West France ce matin que ce serait la danse officielle des Jeux de Pékin. Des millions de Chinois, en dansant cette gigue, oublieront le Tibet qui redeviendra libre.
So, da sind wir wieder beim Nerd Alert. Also, wir waren jetzt beim Monat Juni.
Ja.
Dann gehen wir jetzt zum Juli.
Juli. Da hatten wir Studiogäste. Und zwar zwei Schülerinnen, die einen Film über Datenschutz gemacht hatten. Und das war eigentlich auch gar nicht schlecht. Im Grunde voll unsere Richtung. Also wir konnten das inhaltlich nur begrüßen. Vielleicht so mit so ein paar technischen Verbesserungsmöglichkeiten, na, würde ich mal behaupten.
Das war irgendwie auch so ein Projekttag, Projektwoche.
Genau, die haben das in der Projektwoche gemacht, haben dann aber, glaube ich, auch noch sehr viel mehr Zeit reingesteckt, haben Leute von unterschiedlichen Parteien, vom CCC und so interviewt und inhaltlich echt gut gemacht. Ja, war auf jeden Fall mal spaßig, mal was anderes, na, außer irgendwie mal so den üblichen Nerd-Kram, sondern irgendwie auch mal eine Ansicht, na, von jemandem, der sich irgendwie vielleicht mal frisch mit dem Thema beschäftigt, na, einzunehmen. War fast sendungsfüllend.
Es ist auch, glaube ich, wird verlinkt, also das Ergebnis ihrer Arbeit kann man, glaube ich, im Internet runterladen, sich angucken und der Link dahin findet man auf unserer Seite. War das nicht so?
Auf unserer Seite ist ein Link dazu, wo man sich den angucken kann, ja. Ansonsten erinnere ich mich, hatten wir ein Interview mit Markus Becke, da war das, glaube ich. Der hatte uns was zum Telekom-Paket erzählt. Ja, das ging, glaube ich, irgendwie so 20 Minuten lang, wo er die zu dem Zeitpunkt aktuellen News durchgegeben hat, weil das war auch noch ein ganz frisches Thema, dass man praktisch von der EU überrascht wurde, von den Content-Lobbyisten, Copyright-Lobbyisten, die da versucht haben, mal eben nebenbei was durchzudrücken und was nur durch Zufall mehr oder weniger aufgefallen ist. Und da hat der gute Markus Beckedahl von netzpolitik.org uns einen Überblick gegeben, was da Stand der Sache ist.
Das ist immer so wichtig, dass immer irgendwelche Leute, es gibt echt, da ziehe ich meinen Hut vor, die immer wirklich diese drögen Gesetzesentwürfe oder Regulierungspapiere durchlesen und Gott sei Dank klug genug sind zu erkennen, dass da immer wieder versucht wird, durch die Hintertür irgendwas. Also mit Softwarepatenten haben wir das Spielchen ja immer wieder.
Gut, in dem Fall war die Arbeitsteilung ein bisschen anders. Und zwar hat wohl jemand, der in Brüssel arbeitet, dem ist das halt aufgefallen, dass das Paket, was da irgendwie besprochen wurde, ich weiß nicht, ob es schon wieder die Fischereibehörde war oder wo, irgendwie so ein bisschen schräg war, dass da wohl anscheinend sich mehr drin befindet, als man annimmt. Und der hat halt einen Tipp gegeben. Und Markus, eine Rolle in dem Fall war halt, das an die Glocke zu hängen und Leute zu mobilisieren. Und da macht er ja eh immer einen ganz guten Job.
Ja, ich wollte damit sagen, das ist super, dass es solche Leute gibt.
Und weiterhin war es dann so, dass tatsächlich auch europaweit eine gewisse Arbeitsverteilung stattgefunden hat, wenn ich mich richtig erinnere, wo die unterschiedlichen Aktivisten dann die Sachen auseinandergenommen haben, die Entwürfe, die Papiere und da mal was Allgemeinverständliches daraus extrahiert haben.
Was ja auch häufig sehr wichtig ist, ja. Damit man überhaupt irgendwie das Thema überhaupt zu sagen, sensibilisieren kann, die Leute für so ein Thema. Es ist ja häufig so, dass man das erstmal übersetzen muss.
Ja, und im August, das war doch dein Thema, ne? Da war ich nämlich nicht dabei. Ah,
okay, da hatten wir auch wieder einen Studiogast. Da hatten wir Olli zu Besuch von den Sportsfreunden der Sperrtechnik. Und der hat übers Lockpicking ein bisschen erzählt. Das war eine sehr spannende Sendung. Ich glaube, sie war vielleicht nicht für jeden leicht zu verdauen, weil rein, also ohne eine visuelle Unterstützung dieses Thema zu erklären, also wie ein Schloss aufgebaut ist, wie ein Lockpick, war, glaube ich, eine Herausforderung, hat er ganz gut gemeistert, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die Sendung vielleicht manchmal zwei oder dreimal anhören muss, eventuell mit ein bisschen im Internet googeln, um so ein bisschen einfach das zu verstehen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das so geglückt ist, aber wir haben es versucht und waren sehr spannende Themen. Also es ging einfach erstmal darum, wie ein Schloss aufgebaut ist. Wie funktioniert so ein Schloss eigentlich, so ein klassisches Schloss?
Mit Schloss meinst du Türschloss oder
allgemeines? Ja, genau, also nicht die Schlösser an der in der Bretagne oder wie Olli das so schön formuliert hat. Sondern Türschlösser. Und nachdem man irgendwie sozusagen die grobe Funktionsweise irgendwie erläutert hatte, ging es halt darum, was passiert beim Lockpicking. Wie funktioniert das? Und dann gab es eine kleine Exkursion über die Geschichte der Schlösser. Also seit wann gibt es Schlösser? Wie haben sie sich weiterentwickelt? Und genau dann das Gleiche, was dann auch gerade für uns wieder sehr interessant ist, die mehr so aus dem Computertechnischen kommen. Und wir kennen das ja auch klassisch, dieses Hase-Igel-Spiel, irgendwie jemand erfindet was, jemand bricht es oder jemand, was heißt brechen, ist ja falsch, überwindet sozusagen die logische Sperre und dann wird es wieder verbessert, dass es das auch bei Schlössern gibt, also dass da sozusagen genau das Gleiche stattfindet und dass es dann auch immer wieder, das fand ich auch ganz interessant, immer wieder Schlösser gibt, die zunächst sozusagen aussehen, als ob sie jetzt alle Probleme gelöst haben. Und dann fällt einem jemand einen ganz anderen Weg ein, wie man da rangeht und plötzlich ist es viel leichter zu picken als die Schlösser davor.
Hat er da auch ein bisschen was zur Community und so erzählt?
Ein wenig, so ja, aber jetzt nicht so ausführlich. Also es ging ja hauptsächlich darum, dass es halt diese Sportsfreunde der Sperrtechnik, dass es diesen Verein gibt, der deutschlandweit organisiert ist und inzwischen auch europaweit, glaube ich. Und
das ist doch schon so ein richtiger Sport, kann man sagen.
Das war auch zum Beispiel ganz interessant, das kam da zum Beispiel auch raus, während ich dann irgendwann in der Sendung wissen wollte, wenn man das jetzt sozusagen offen hat, das Schloss, und dachte, ich könnte jetzt mal unseren Zuschauern noch irgendwie ihm entlocken, wie man denn... Das Problem ist, wenn man das offen hat und einmal das 100, einmal durchdreht, das Schloss, dann fallen ja die ganzen kleinen Pins wieder in ihren Ding, dann ist es wieder zu. Und dachte ich, das entlocke ich ihm jetzt mal, und dann, damit man die Leute auch wissen, wie das dann weiter funktioniert, weil das... Und das fand er zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, wollte auch nicht erzählen, weil er meinte, das ist ja nicht für uns als Sportfreunde interessant. Uns geht es nur einmal zu öffnen, wie man es dann weitermacht. Das fand ich toll. Fand ich irgendwie ganz lustig. Ich meine, trotzdem kann man das natürlich, irgendwie gibt es da Tricks und Dings. Ich sag nur Fliehkraft. Aber war eine gute Sendung, fand ich. Aber wie gesagt, ich glaube, so für jemand, der überhaupt nicht weiß, so ganz ohne visuelle Unterstützung, also da lohnt sich es wahrscheinlich schon mal einmal so ein Querschnitt eines Schlosses irgendwie vor auszudrucken, in die Hand zu nehmen und dann die Sendung zu hören, weil dann kann man relativ gut verstehen. Also Olli hat das sehr gut versucht und sehr langsam und sehr, aber es ist, glaube ich, so, wenn man nicht wirklich so einen Querschnitt von so einem Schloss mal gesehen hat, dann weiß man gar nicht genau immer, weil das sind natürlich auch zum Beispiel so Fachausdrücke, ne, das ist ja alles bezeichnet, was der obere von so einem Pin ist und der untere, und das kann natürlich Leute verwirren, aber es war eine Sendung, die ich schon immer mal machen wollte, und ich finde das nämlich ganz spannend, das ist schon echt sehr, sehr schön. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten, hatten wir auch in der Sendung wieder festgestellt, zwischen Computersicherheit und physischer Sicherheit. Die sind gar nicht so auseinander, wie man immer denkt. Und halte ich für eine sehr lohnenswerte Sendung, die halt auch irgendwie zeitlos, weil die ist halt, da ging es halt nicht um Themen, die jetzt, also gerade jetzt gerade und im nächsten Jahr vorbei sind, sondern es ist einfach so ein zeitloses Thema.
Aber als Einsteiger, wenn man da noch gar nichts von weiß, ist das lohnenswert. Aber es baut, man muss vermutlich dann ein bisschen nachlesen.
Genau, aber da findet man auch relativ viel schon auch Literatur. Deswegen meine ich, also ich würde jetzt, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, würde ich mir wahrscheinlich einfach mal versuchen, so schematische Querschnittszeichnungen von Schlössern zu besorgen. Und dann müsste man eigentlich schon ganz gut nachvollziehen können, was eigentlich, also was die Idee dahinter ist und wie es funktioniert.
Ja, unsere September-Sendung, da hatten wir ganz frisch auf dem Tisch den Google Chrome Browser, von dem er ja mittlerweile gar nicht mehr so viel gehört hat, ne?
Ja, außer dass er auch wieder wie alle Browserlücken hat, ne?
Ja gut, das Ding ist ja auch noch Beta, also man darf da auch noch ein bisschen nachsichtig sein.
Bei Google ist das ja alles Beta irgendwie.
Die können das auch ruhig unter den Tisch fallen lassen, oder?
Na, die sind ja schon einen Schritt weiter jetzt. Jetzt haben sie ja schon sozusagen, jetzt wollen sie ja, also den nächsten Schritt, den Browser, der sozusagen direkt auf die CPU, also Sachen
genau, sie haben ActiveX neu erfunden.
Und, also...
Ist das so, oder?
Ja, jetzt... Ist das so? Das erklär mir mal. Warum ist das...
Was also, ActiveX? Na, letztendlich hat man doch mit dem Browser, weil es... im Netz funktionieren soll, praktisch nie vollständigen Zugriff auf deine Festplatte. Also du gewährst einem Server keinen Zugriff auf deine Festplatte. Also es gibt so abgeschottete Bereiche und es ist nicht alles erlaubt. Also es gibt da halt so gewisse Sicherheitskonzepte. Das hatte Microsoft vor langer Zeit, na, weil die das genervt hat. Irgendwie, die haben das schon mal versucht zu durchbrechen mit ihrer COM-Model, na, Objekt, ActiveX, die haben es ja ein paar Mal irgendwie umbenannt. Halt, na, das, was man irgendwie kennt mit einer Flash oder irgendwelchen anderen Java-Programmen, Java-Applets, Sachen, die im Browser ablaufen, aber nicht einfach HTML sind und auch nicht JavaScript, sondern so aktive Komponenten, die tatsächlich auch ausgeführt werden. Und das ist halt grundsätzlich eine Geschichte, die man sicherheitstechnisch ganz schwer irgendwie absichern kann.
Java, du meinst den direkten Zugriff auf die CPU
zum Beispiel. Java, ja, das stimmt natürlich. Java hat wie nennt sich das, Java-Sandkasten.
Du hast halt immer einen Interpreter dazwischen, ne? Also sozusagen, der immer...
Ja gut, ob es jetzt interpretiert wird oder direkt ausgeführt, ist ja eigentlich egal. Das ist ja
schon ein Unterschied zum Beispiel, ne? Weil die Interpretierung kann ja zum Beispiel schon einfach bestimmte Befehle abfangen, ne? Oder bestimmte Befehle sozusagen oder bestimmte Befehlsfolgen einfach sagen, funktioniert jetzt in diesem Zusammenhang nicht. Während wenn du natürlich so einen Prozess irgendwie den direkten Zugriff gibst, ist halt nichts mehr dazwischen, was ihn dann abfängt sozusagen, ne?
Jetzt mal so für die Beta-Nerds unter uns, ist das nicht irgendwie ein Schritt zurück? Ich meine, wir haben die ganze Zeit versucht, alles ins Netz zu ballern, was nur geht. Und jetzt geht es auf einmal darum, Sachen, die auf meinem Rechner sind, ausführbar zu machen. Wo ist denn da
das? Naja, ich habe das so verstanden, schon, also...
Es geht um Geschwindigkeit.
Es geht um Geschwindigkeit. Es geht halt darum, dass schon alles, also sozusagen, was ja schon auch lange so der Big Picture von Google ist, die Applikation ins Netz zu verlagern. Und der Browser sozusagen, was man ja auch sagt, der Browser wird das Betriebssystem. Also es ist ziemlich wurscht, was du darunter hast. Der Browser muss es beherrschen. Ja. Und weil man aber natürlich schon merkt, dass so ein Mail-Client, das geht alles noch ganz gut, aber so ein Photoshop oder sowas wirst du wahrscheinlich schwer irgendwie webbasiert machen. Da gibt es ja schon auch Versuche, aber ich glaube, die machen nicht wirklich Spaß. Und deswegen ist sozusagen jetzt der erste Schritt, das hat man jetzt auch bei dem Firefox und so, den so ein Just-in-Time-Compiler für die JavaScript zu machen, aber wahrscheinlich gibt es dann auch immer noch, das ist einfach doch immer noch um den Faktor 100 langsamer, dass Google jetzt überlegt über so eine Virtualisierung, und dann sind wir wieder schließlich der Kreis zu einer der ersten Sendungen, dann über Virtualisierungstechniken sozusagen den Prozess zwar einerseits abzuschotten, andererseits direkten Zugriff, ohne eine Zwischenschicht auf den Prozessor zu geben, um dann sozusagen doch wieder so eine native Geschwindigkeit zu haben, obwohl es webbasiert ist, ne? Also die lokale Ausführung. Also da tut sich auf jeden Fall was. Man muss mal gucken. Super, weil
was sich da tut. Also ich sehe das als Rückschritt an, weil man ist ja jetzt schon irgendwie ausgesperrt, wenn man mal ein bisschen anderen Prozessor hat. Na, das muss ja noch nicht mal 64-Bit sein, sondern irgendwie alten Power-PC oder MIPS oder ARM-Prozessor. Wenn das dann nicht alles komplett offengelegt ist, keine offene Technik ist, dann wirst du wieder an der Nase rumgeführt und man...
Aber gerade bei dem Projekt gehen die ja jetzt total mit Open Source gleich raus, weil sie genau wissen, glaube ich, dass sie da nur erfolgreich sein werden, wenn sich das durchsetzt. Also da haben sie jetzt sozusagen alle Quellen gleich veröffentlicht und auch unter einem, ich weiß nicht, ob es GPL ist oder ob es die Apache License, aber sozusagen unter eine Open Source License gestellt. Dennoch wird das spannend, weil das wird natürlich auch wieder irgendwelche Sicherheitsprobleme trotzdem wieder aufreißen. Und
also ich muss sagen, mit diesem Just-in-Time-Compiler von JavaScript in dem neuen Firefox 3.1, der noch nicht ganz fertig ist, das ist so turbomäßig schnell, das ist unglaublich.
Ja.
Hast du das auch schon ausprobiert?
Das ist ein Gedicht.
Unglaublich, oder?
Eigentlich kann man dazu gar nicht mehr sagen. Und vor dem Hintergrund bleibt einfach nur zu hoffen, dass der Markt letzten Endes solche Produkte regelt. Es ist nicht so, dass ich Google persönlich den Chrome nicht gönne, aber ich möchte nicht, dass Chrome weiter Erfolg hat. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass das, auch wenn es von einer großen Firma kommt, vielleicht einfach versandet.
Ich würde sagen, dass ich finde, also ich finde das eigentlich ganz schön, dass es nochmal ein...
Ja.
Ja, was also, wird da gefuchtelt?
Wir hatten noch gerade überlegt, ob wir was zu Google Chrome aus der Sendung nochmal einspielen.
Haben wir da was?
Das haben wir im Prinzip ja so schon alles schon mal gesagt.
Ja. Na gut. Also was ich sagen wollte, ich finde das gerade aber super. Mich freut das total, dass Google Chrome zum Beispiel... Ich finde das gut, dass einfach wieder viele verschiedene Produkte da sind. Es sah zwischendurch echt so aus, dass wir irgendwann nur noch irgendwie Internet Explorer haben. Und jetzt ist es eigentlich wieder so ganz schön, jetzt geht's los. Wir haben den Safari, wir haben den Opera, wir haben Google Chrome, wir haben Firewall.
Naja,
also. Okay, aber ich meine, das ist natürlich einfach, die sind so komplex. Aber vielleicht setze ich da auch mal wieder was drittes drauf. Aber das finde ich einfach trotzdem gut. Also das muss ich sagen.
Ich weiß nicht, was an den Gerüchten dran ist, aber mittlerweile hieß es ja sogar, dass Microsoft den WebKit ganz eventuell im Internet Explorer integrieren will.
Aber dann sozusagen als zweite Engine? Also die haben ja öfters mal so Versuche gestartet, damals auch so mit AOL-Browser, damit Webentwickler sozusagen irgendwie, dann konnten sie dann irgendwie umschalten, welche Engine sie in ihrem Internet Explorer haben, damit sie ihre Seiten testen. Ist aber dann auch nur mal mehr als Promotion-Aktion gelaufen. Mhm. Weil
naja gut, aber geschwindigkeitsmäßig ist da diese neue JIT im Firefox echt turbomäßig schnell. Heute habe ich allerdings schon einen Rant gelesen von Fefe, der meinte, der 64-Bit lassen wir den ja gar nicht einstellen. Mag er recht haben, aber letztendlich ist das Ding ja auch noch nicht fertig.
Ja, das ist ja auch wirklich so viel Work in Progress, was da gerade stattfindet. Ne? Mhm. Also wenn du überhaupt diese ganze Ajax-Geschichte und JavaScript wieder so ein Revival und das wirklich zu pushen. Also ich glaube, da werden wir noch in Zukunft viele Sachen sehen und auch aus Sicherheitsseite. Also da haben wir ja auch jetzt in den letzten 2 Jahren wieder doch sehr spannende, also sowas wie Cross-Site-Scripting und Cross-Site-Request-Forgery und diese, die ja viel auch gerade dadurch, also die sind nicht zwingend unbedingt JavaScript mögt, aber die JavaScript bietet da viele Möglichkeiten sozusagen dann doch relativ Einfallstore für Angriffe zu finden. Ne? Und wenn man überlegt, was man sozusagen auch irgendwie dann sozusagen an Exploits über Webseiten irgendwie programmieren kann, die einfach über JavaScript im Browser ausgeführt werden. Oh, wird spannend.
Zumal JavaScript wirklich wunderschön ist. Man kann unheimlich viele Sachen damit machen. Und weil du Ajax sagtest, ein schönes Beispiel. Lange Zeit wurden die Fähigkeiten unterschätzt und irgendwann kam es dann hoch. Ich meine, so alt ist die Idee mit diesen aktiven Webseiten, die praktisch nicht komplett nachladen, auch wieder nicht. Aber die Technik, die dahinter steckt, die ist schon ein paar Jährchen alt. Und bei Google Chrome schwingt so ein bisschen mit, alles so ein bisschen synthetisch, haben wir vorher alles am Preisprojekt entwickelt und jetzt machen wir mal was ganz Tolles Neues. Und dann schauen wir einfach mal, wie der Markt das annimmt und was daraus wächst. Die Community, Leute, die Community.
Ja, aber meinst du denn irgendwie, das hört sich für mich mal so an, als ob jetzt so das, was wir sozusagen unter Ajax haben, dass das sozusagen eigentlich als Werkzeugkasten reicht und jetzt muss man da nur noch vielleicht schöne Frameworks draus basteln. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist schon, dass sowas wie Flash, Silverlight und sowas, dass damit doch bestimmte Applikationen, es gibt zum Beispiel, was weiß ich, es gibt ja jetzt irgendwie bei Flash so dass du so wirklich einen Echtzeit-Mixer-Audio-Geschichten hast. Die wirst du natürlich mit JavaScript überhaupt, auch selbst mit dem Just-in-Time-Compiler, ob du die wirklich hinkriegst oder nicht. Also ich glaube, daher kommt das so ein bisschen, dass es natürlich schon auch Anwendungen gibt, wo du sagst, wir wollen jetzt sozusagen auch in dem Bereich, wo im Moment sozusagen Flash oder Silverlight läuft, wobei Silverlight ist ja mehr hypothetisch im Moment noch.
Ja, das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist so schön gewachsen irgendwie. Man hat den Menschen irgendein Tool hingeschmissen und sie haben sich ihm angenommen und das Beste daraus gemacht. Und ich glaube nicht, dass ein Konzern, der einen Browser oder eine neue Technik am Reißbrett entwickelt, das so ohne weiteres imitieren kann. Ich sage, also da war ja JavaScript oder ähnliches eher ein Beispiel.
Okay.
Als im September hatten wir auch noch ein bisschen, weil es ganz aktuell war, über den Large Hadron Collider gesprochen.
Das ist ja ein tolles Ding.
Wir suchen noch das schwarze Loch, aber das ist ja, hat sich ja erstmal alles wieder verzögert, ne?
Das ist jetzt total im Dutt erstmal.
Ist das total im Dutt nicht, oder? Ist das total im Dutt? Ich dachte, das wird jetzt nur, die müssen wieder eichen und sowas und
ja, aber
im Testlauf und irgendwann im nächsten Jahr geht's weiter.
Wie lange ist die Verzögerung jetzt? Ein halbes Jahr?
Also,
könnte ich mir in meinem Projekt nicht leisten.
Man muss sich ja nur mal ein Foto von dem Ding angucken und sich dann überlegen, dass man da irgendwo einen Kabelbrand suchen soll.
Das fand ich auch mal, wenn man da irgendwie so ein bisschen tiefer gestochert hat, also ingenieursmäßig ist das schon eine verrückte Maschine, worauf man da alles achten muss und was alles in welchen Bereichen das irgendwie abgestimmt sein muss. Also das ist ja also für einen normalen Menschen nicht mehr fassbar eigentlich, ne?
Man muss ja nur mal am Flughafen stehen und sich angucken, wie kompliziert eine völlig alltägliche Sache im Grunde genommen ist. Und wenn man sich dann, so ging es mir, die ersten Fotos und Bilder von dem LHC gesehen hat, dachte ich, es gibt irgendwie noch Hoffnung. Was die Menschen alles Tolles bauen können, das ist ja fantastisch. Aber was macht man mit dem Ding? Keine Ahnung.
Da suchen wir doch nach Gott, dachte ich.
Ja, dem Gottbossom oder wie das heißt. Ich denke immer mehr an Leute, die untergegangene Zivilisation entdecken und dann irgendwann mal auf so ein Ding stoßen. So, boah, was haben die denn da? Die hatten ja damals schon richtig Ahnung.
Und die tragen das wahrscheinlich iPod-mäßig in der Tasche rum.
Ja, da schauen wir mal weiter. Und wie gesagt, das schwarze Loch kann immer noch kommen.
Wollen wir noch mal eine Runde Musik oder wollen wir direkt zum nächsten Thema?
Eine Runde Musik nochmal, ne?
Jo.
Muss ich jetzt schon? Ich hab
nicht
mehr.
Ach so, ich kann
jetzt schon wieder.
Ich bin voll der Musik.
Ach so, das war da und davor. Wir hatten, bevor wir diese schöne Schnackrunde gestartet haben,
ach so.
War wieder David TMX.
David TMX war der Rugger.
Nee, das war Muffin. Madras Family.
Madras Family war Rugger Muffin. Das ja. Na nochmal für den Mo, unseren Anrufer zwischendurch. Ja, dann nehme ich doch jetzt hier einfach mal das CC4 Projekt und gucken wir mal, was das ist. Seine Lungenbläschen vernichtet, während Nerd 2 seine Lungenbläschen vernichtet.
Und jetzt hier einfach so reingeplatzt kommt.
Hören Sie mal, hier ist ein Studio. Wir machen hier wichtige Sachen. Können Sie nicht einfach reinschneiden?
Woher kommt das Wort Roboter?
Roboter?
Das heißt, Arbeiter ist jetzt die Karte, haben wir uns draußen überlegt.
Robot?
Von Roboti, Roboti, also Russisch.
Ja.
Dass es Arbeiter heißt. Ich weiß es aber nicht genau.
Nee, das kommt eher andersrum. Sollen wir das...
Ja, sollten wir jetzt mal in Echtzeit klären.
Sollen wir das mal Wikipedian?
Das fand ich jetzt echt eine interessante Fragestellung, wo das Wort Roboter herkommt und ob das Arbeiter heißt.
Roboter. Definition nach VDE-Richtlinie 2860.
Yes. Machen wir mal eine eigene Sendung drüber.
Roboterauswahl, humanoide Roboter, Industrieroboter, Haushaltsroboter, Spielzeugroboter. Interessant. Oh, das habe ich noch nie gelesen. Zukünftige Entwicklung. Einzelnachweise.
Das ist ziemlich viel Text für so ein ganz normales Wort.
Okay, 1921 beschrieb Karel Čapek in seinem Theaterstück Ruhr in Tanks gezüchtete menschenähnliche künstliche Arbeiter. Okay, da...
Ja, das könnte stimmen, ne?
Ja, aber das ist greift das klassische Motiv des Golems auf, aber Čapek, na, hört sich jetzt eher tschechisch an.
Okay. Ja, gut, das müssen wir nochmal klären.
Ja.
Ich hoffe, ich habe euch jetzt rausgebracht aus eurem Thema.
Jetzt bin ich total durcheinander. Wir haben die Oktober-Sendung über ein Thema gemacht, von dem ich ja, man kann es fast sagen, ein bisschen besessen bin.
Und das ist wohl noch untertrieben.
Microblogging, Open-Microblogging haben wir irgendwie besprochen. Hatten zwei Telefonstudio-Gäste und haben eine Menge geschnackt. Ich weiß, ihr seid da nicht ganz so besessen von, aber...
Tweet, tweet!
Tweet? Ja, das... Ah, jetzt könnte ich mich wieder aufregen. Das ist doch nicht nur Tweet, tweet. Das ist doch noch viel mehr.
Ja, das ist so eine Art Web-SMS.
Ich glaube, ich verliere meine Identica. Ich habe da so den Eindruck, ich gehe da ja nur immer wieder sporadisch mal so ein bisschen auf der Suche, ob es da interessante Seiten gibt, und verzweifle dann immer, weil da so viel Unsinn auch drinsteht, der mich dann natürlich Wochen später nicht interessiert, ob er jetzt gerade in der Bahn saß oder nicht. Dann habe ich das Gefühl, aber das ist auch wieder so ein bisschen so eine Sache, das gleiche Phänomen wie bei Normalblogging, ohne Mikro. Viele machen erstmal mit und dann siehst du oft die letzten Einträge, 12. Juli, 1. August.
Ja, das muss sein.
Dann war das aber irgendwie, weißt du, wenn du dann mal zurückschaust, dann siehst du so in den 2 Monaten, bestimmt 20 Mal am Tag irgendwas reingefummelt. Aber das ist ja auch Blogs, ich meine, die sind ja trotzdem noch da. Also das ist ja einfach so, dass man dann, wenn man zeigt sich, wer da langfristiger Interesse hat oder nicht. Und diese Techniken, muss man ja auch sagen, müssen ja auch gar nicht dauerhaft, sondern die können ja auch eventbezogen irgendwie gut genutzt werden. Und da ist es ja schon so, dass es jetzt gerade das Microblog, habe ich den Eindruck, gerade für so Events und für selbst bis zu Bundestagsabgeordnete, die anfangen irgendwie da irgendwelche live während der
Schlagaustausch-Sachen. Gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber bis dahin würde ich gerne nochmal kurz was einspielen. Und zwar hatten wir Cem Bassmann am Telefon und da hatten wir uns unterhalten über die Art der Kommunikation, die bei Microblogging benutzt wird, unserer Meinung nach ist das eine andere Kommunikation als bisher genutzt. Also bisher gibt es halt E-Mail, das ist 1:N, du kannst halt als eine Person an viele schreiben. Chatten hast du auch 1:N, es ist aber eher so raumbezogen.
Bin ich persistent chatten.
1:1 oder 1:N, im Raum bezogen, also Topic bezogen. Und irgendwie ist das beim Makroblogging anders. Und ich spiele das mal kurz ein.
Wenn es um Chatten geht, dann gibt es ja eigentlich zwei unterschiedliche Modelle, nämlich dass man beim IRC zum Beispiel direkte Kommunikation hat, also 1:1, oder man begibt sich in einen Raum, wo andere Leute sich schon befinden und man spricht mit einem zu vielen, also 1:N sozusagen.
Hier, also bei dem Microblogging ist es in der Regel 1:1 und der Raum ergibt sich einfach indirekt dadurch, dass sich eben bestimmte Leute gegenseitig folgen. Also einen physischen Raum gibt es da natürlich nicht.
Genau. Und das finde ich nämlich irgendwie was grundlegend Verschiedenes, weil ich würde das eher mit so Art einem riesigen Platz, einem Marktplatz oder sowas vergleichen, wo der voll ist mit Leuten und man gleichzeitig mit Leuten, die direkt neben einem stehen oder auch, was weiß ich, 50 Meter weiter, gleichzeitig redet. Also so, dass man die Konversation neben einem ausschalten kann, aber es ist halt keine 1:1 oder 1:N-Kommunikation, weil ich bin als einzelne Person mit vielen anderen, habe die abonniert, das heißt, die lese deren Nachrichten und gleichzeitig werde ich abonniert. Das heißt, ich befinde mich da nicht in einer geschlossenen Gruppe, sondern eher in so einer Art Beziehungsgeflecht. Und ich empfinde das so, dass man dadurch zum Beispiel ganz häufig ganz viele andere interessante Personen entdecken kann, weil man merkt so, der kennt den auch und der unterhält sich mit dem über das und das Thema. Da steige ich auch mal ein.
Also ich finde den Vergleich mit dem Marktplatz hervorragend. Habe ich mir auch gleich notiert. nein, ich finde den Vergleich wirklich hervorragend. Es ist tatsächlich so, dass sich alle gleichzeitig, wenn man so will, in dem gleichen Raum befinden. Twitter hat ungefähr 3 Millionen registrierte Mitglieder ungefähr. Theoretisch, wenn sie alle online wären, wären 3 Millionen Leute auf diesem Marktplatz. Dein Einwand in Richtung 1:N-Beziehung, das sei, dass das nicht ganz so sei, da gebe ich dir auch völlig recht, die 1:N-Beziehung ist etwas vereinfachen. Schlicht und einfach, weil eine 1:N-Beziehung ein bisschen unterstellt, dass das bidirektional ist. Ne? Dass wenn ich den einen sehe, der andere mich auch sieht und wir uns miteinander unterhalten. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, ich habe zum Beispiel in Twitter, auch wenn ich eher in Identica unterwegs bin, in Twitter mittlerweile, weiß ich gar nicht, glaube ich, so 800 Follower, also Leute, die bei mir abonniert sind, und habe, glaube ich, so um die 400 Leuten, denen ich folge. Mehr kann ich auch gar nicht verkraften. Dadurch kann man ja schon sehen, dass mindestens 400 Leute da sind, denen ich nicht folge, schlicht und einfach, weil ich das nicht kann. Das könnte ich gar nicht verfolgen. Und daraus ergibt sich natürlich immer ein gewisses Ungleichgewicht. Aber eben die Tatsache, dass sich irgendwo alle miteinander verbunden sind und dass sich in diesem extrem komplexen Verbundennetzwerk Cluster bilden, Cluster von Freunden, die sich dann eben ganz bewusst wechselseitig folgen, ergeben sich ja in diesem riesigen, komplexen Netzwerk eine Unzahl von kleinen Communities, die unglaublich flexibel umkonfigurierbar sind, indem ich einfach jemandem weiteren folge oder jemandem, den ich abonniert habe und folge, einfach wie der vielleicht Endfolge sozusagen. Ne?
Das heißt, es ist nicht ganz so statisch wie bei einem IRC-Chat, dass man sich in einen Raum begibt. Na, der Raum hat einen Titel wie zum Beispiel Thema so und so, sondern man befindet sich in einem personenorientierten Geflecht, das sich eigentlich auch recht schnell ändern kann.
Absolut, exakt. Hm?
Dass da irgendwie was Neues draus entstehen kann. Was ich ja immer wieder faszinierend finde, ist, dass die GPL als Form oder Copyleft als Hack funktioniert, nämlich, dass man da irgendwie was reinpflanzt, was ja größer wird, was man nicht mehr entfernen kann und was halt das Alte in einen neuen.
Was war denn das jetzt?
Ja, das war der alte Beitrag im neuen Beitrag. Das ging so ineinander über.
Ja, das ist eine doppelte Verschachtelung.
Ja, das war ein Blend.
Eine Rekursion.
Ja. Nerd Nummer 2, was du eben meintest mit neue Aktionsformen oder Kommunikationsformen, dass man das mittlerweile irgendwie auch ganz neue Sachen anwenden kann. Wurde ja gerade auch Thema bei diesen Anschlägen in Mumbai. Hast du das mitgekriegt?
Dass so viel getwittert, gemicroblockt wurde.
ja, und zwar gab es da relativ frische Berichterstattung und es gibt so Journalisten, die ganz, ganz nah irgendwie am Geschehen immer dran sind, was Medienentwicklung angeht. Und die haben meinten, das ist die Revolution, das ist ganz neu. Das war jetzt der Umbruch zu diesen Anschlägen. da würde ich irgendwie nicht ganz folgen, weil genauso jetzt mit den, ja, wie soll man sagen, Ausschreitungen in Athen, Griechenland, dass da am Anfang ganz wenige Leute sind, die auch was zu sagen haben, die nämlich irgendwie ganz direkte Berichterstattungen haben, was sich abspielt und was auch wirklich interessant ist. Und dann geht das irgendwann so ein über in so ein Rauschen, beziehungsweise viele Leute kommentieren irgendwie das Vorhergeschriebene oder es findet irgendwie ein Chat statt oder so. Ich weiß nicht, ob ich das schade finden soll, aber das ist grundsätzlich ein Problem von diesen Hashtags, dass man irgendwie sagt, so, ja, hier, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, schreibe ich so ein Doppelkreuz davor und bei den Griechenland-Geschichten ist das jetzt irgendwie Riots, Griechenland-Riots. Und ja, dann kann das mal Berichterstattung sein, mal aber auch einfach irgendwie Blödes wiederholen oder Gerüchte, Streuung oder sonst irgendwas. Das geht halt alles irgendwie im Wust unter.
Ja, es kann auch sehr persönlich sein. Also durch diese zeitnahe Geschichte kann ich mich an einen Punkt erinnern. Ich benutze auch so einen Microblogging-Dienst und da las ich auf einmal die Nachricht, Catherine kommt und danach lange Zeit von dem Besagten gar nichts mehr. Und das ist eine sehr intensive Erfahrung, die man so vorher im Web vielleicht noch nicht unbedingt machen konnte.
Was war jetzt Catherine?
Ach, so ein oller Wirbelsturm, der da irgendwo bei den USA gefegt ist.
Ja, ich glaube, wir sind dann wieder bei dem Punkt, wo wir auch waren. Ich meine, das heißt, vorher nicht machen, das liegt dran, also gerade so Chat-System, ist ja so ein Mischmasch aus Chat-System und Persistenz, ne? Weil das ist ja der Unterschied zum Chat-System, dass das eigentlich nicht persistent ist. Und dass man natürlich viel leichter an solche Sachen ran, also finden kann, oder weil sie halt persistent sind, ne? Welche, nennt man das Channels? Seiten? Wie nennt man denn so einen?
Was denn?
Wenn einer jetzt eins, also wenn einer zum Beispiel so, wenn man so einen Gesprächsverlauf von einer Seite. Also es muss ja, ich denke jetzt gerade bei Identica zum Beispiel, deswegen sollten wir das mal nennen, weil das viel sinnvoller als Twitter ist, irgendwie, weil das gar nicht nur auf einem Server ist. Wir sind ja große Feinde von Diensten, die immer nur bei einer Firma und nur bei einem, bei einer Firma und bei einem Server laufen, sondern dass halt jeder eigentlich teilnehmen kann mit der Technik.
Microblogging-Dienst.
Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich nehme noch schnell einen Lebkuchen her.
Wie man das nennt, wenn man auf einer Seite ist, aber damit meintest du die komplette Seite.
Ja, ich meine, ja, das ist halt deswegen, fand ich so schwer, Seite zu sagen, weil die Seite kann ja auch wieder aus ganz anderen Quellen sich zusammenbasteln, weißt du?
Ja, genau. Deswegen gibt es diese Hashtags, wo man dann irgendwie Sachen extra auszeichnet. Also Doppelkreuz davor und dann irgendwie wie so ein Schlagwort, wie so ein Tag. Und viele Leute schreiben auch vor den Orten L-Doppelpunkt davor, damit irgendwie die Orte einfacher zu finden sind. Bei Twitter zum Beispiel gibt es mittlerweile, habe ich gesehen, in der Suche auch kannst du einen Ort angeben und den Umkreis von dem Ort, sodass du Sachen irgendwie besser identifizieren kannst. Also das ist bei Athen zum Beispiel interessant. Aber dann kriegst du halt auch Webdesigner mit, die in Athen sitzen und sich gerade um ihre Arbeit kümmern und gar nicht um irgendwelche Ausschreitungen. Und die dann jemand anders fragen, welche Farbe gerade rot hat oder so in, in einer Codierung. Insofern, das ist alles irgendwie noch ganz schön im Fluss. Aber deswegen finde ich das auch sehr spannend. Und gerade bei solchen Berichterstattungen, ich erinnere mich, dass Cem, als wir mit ihm telefoniert haben in dem Oktobergespräch, erwähnte, dass er mit den Leuten, die bei dieser Bärhack-Konferenz gesessen hat, bekannt war und dass er die Live-Videoübertragung von dieser Konferenz mitbekommen hat und den Leuten dann, die natürlich alle Computer-Nerds waren, live irgendwie so Nachrichten bzw. Fragen geschickt hat, die auf der Konferenz gestellt werden sollten und dass das für ihn eine ganz interessante Erfahrung war, weil das irgendwie eine ganz neue Form von Kommunikation ist. Man sitzt irgendwie ganz woanders, tausende von Kilometern entfernt und ist ganz nah dabei. Toll. Und auch, dass das halt alles noch so modellierbar ist, also dass das noch nicht alles so feststeht, wie es so funktionieren soll. Ab und zu ist man dann auch einfach genervt von Leuten, die meinen, ihre Produkte verkaufen zu müssen, Spam praktisch, dann steht da einfach irgendwie ein Produktlink, den du aber nicht erkennen kannst. Und dann steht das irgendwie unter Grides und du denkst so, okay, ist das jetzt ein Zeitungsartikel oder darüber? Und dann landest du da irgendwie so, ja, hier kaufen. Und dann denkt man irgendwie so, ja, okay, die Spammer haben es auch schon entdeckt.
Geschmackvoll, vor allem. Ja.
So. Oh, das war der Nerd Alert.
Ja, wir sind durch.
Ja.
Noch schnell eine Runde Lebkuchen.
Ja, jetzt für euch alle. Lasst es rascheln. So. Der Nerd Alert kommt jetzt nicht mehr zum letzten Monat. Hört euch das ruhig bei uns wieder auf der Seite an. Wir hatten da auch jemanden zu Besuch. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Nächstes Jahr geht's weiter. Und Zukunftsprognosen, die Sendung nächstes Jahr macht Nerd 5 und Nerd 6. Wollten die doch, ne, machen, weil ich mich
richtig.
Arrivederci.
Tschüss.